Ich bin auf jeden Fall nicht die, die das Thema anspricht.
Prinzipiell jeder Mensch mal okay ist.
Im Laptop hinstellt und im DJ-Pult und dann mal kurz hier die Band laut spielen.
Einfach das Gefühl, im Gottesdienst zu sitzen und alle stehen auf und wissen, was sie sagen müssen, aber ich habe keine Ahnung. Und natürlich die LEDs sind sehr spektakulär.
Das 11. Gebot. Ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
Christina Röder, 18 Jahre alt und angehende Jurastudentin in Frankfurt.
Herzlich willkommen, Christina. Vielleicht gleich mal vorab zur Einordnung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist Mitglied in einer Freikirche. Das heißt, du bist nicht, wie die meisten Christinnen und Christen in Deutschland, in einer Volkskirche, beispielsweise der evangelischen oder katholischen Mitglied, sondern in einer unabhängigen Gemeinde. Und ich habe den Begriff Freikirche mal im Internet, in die Suchmaschine meines Vertrauens angegeben. Und die prägnantesten oder spannendsten Schlagzeilen habe ich rausgeschrieben, auf diese Kärtchen da vor dir geschrieben. Und die darfst du jetzt nacheinander aufdecken, vorlesen und so ein bisschen deine Meinung dazu abgeben.
Okay, alles klar. Freikirchen in Deutschland, Halleluja und Remi Demi. Ja, okay, ich denke mal, dass Remi Demi ist schon sehr akkurat, wenn man jetzt katholischen Gottesdienst oder evangelischen Gottesdienst gewohnt ist, dann ist das vielleicht sehr unerwartet, was man so trifft in Freikirchen. Also jeder Gottesdienst ist ja irgendwie sehr unterschiedlich und individuell gestaltet und hat auch nicht so wirklich den klassischen Ablauf, schätze ich mal. Deswegen so als erster Eindruck könnte einem das sehr chaotisch vorkommen, denke ich mal.
Und wie würdest du jetzt sagen, was ist so eine Besonderheit, zum Beispiel bei deiner Freikirche im Gottesdienst?
Also fürs erste Mal, was für viele sehr ungewohnt ist, ist, dass wir nicht in einer Kirche Gottesdienst haben, sondern im Nachtclub. Also das klingt vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen so komisch, aber ursprünglich war also die City Church, in der ich Mitglied bin, Kirche im Kino. Das war so der Slogan, weil wir in den Kinosälen vom Cinemax Gottesdienst hatten. Aber seit ein paar Jahren sind wir da jetzt raus und inzwischen in einem Nachtclub gelandet, im Money Green. Das ist in Tellingen. Und es ist quasi ganz praktisch, dass wir diese kleine Bühne eben haben, die im Club für den DJ ist. Da steht unsere Band drauf, da findet die Predigt drauf statt. Und der Rest des Raums ist quasi ausgebaut mit Bänken und Stühlen, wo eben Kissen drauf sind. Und es gibt ja auch diese Couch-Ecken vom Club, die können dann auch benutzt werden. Das ist eigentlich ganz gemütlich da drin. Und natürlich die LEDs sind sehr spektakulär. Also ich denke mal, das ist für viele ein sehr großer Umschwung, wenn man jetzt gewöhnt ist, jetzt zum Beispiel in der Johanneskirche Gottesdienst zu haben, wo man eben einen relativ klassischen Kirchenaufbau hat. Aber letzten Endes denke ich mal, es macht nicht so einen großen Unterschied, wo der Gottesdienst stattfindet. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man so merkt, dass die Räumlichkeiten jetzt nicht unbedingt die Qualität des Gottesdienstes ausmachen.
Du darfst die nächste Karte aufdecken.
Kein Sex vor der Ehe, Homophobie oder der Glaube an den Teufel. Hinter diesen vermeintlichen Moralvorstellungen steckt eine Vielzahl protestantischer Freikirchen. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt eher gedacht, dass die Freikirche da die Rolle der mehr akzeptierenderen Leute einnimmt. Ich würde sagen, in der Freikirche ist jeder sehr auf sich selbst gestellt. Es gibt nicht so die mega enge Gemeinschaft. Es ist ein bisschen auch darauf ausgelegt, dass nicht immer die gleichen Leute kommen, dass vor jedem Gottesdienst, also zumindest bei uns, wird eben angesprochen, was heute so der Plan ist, einfach weil man davon ausgeht, dass nicht immer die gleichen Leute da sind und man sich immer vor dem Gottesdienst erst kurz kennenlernen muss. Das heißt, alle Leute stellen sich auch prinzipiell erstmal vor und es treffen dann schon sehr viele, sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander. Deswegen denke ich mal, dass solche Dinge in Diskussion stehen, ist wahrscheinlich schon realitätsnah. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so eine freikirchliche Moralvorstellung gibt, hinter der viele Leute stehen, weil irgendwie jeder so seine eigenen Ideen hat. Und natürlich gibt es dann Menschen, die da eher zu Extremen neigen, aber natürlich auch das genaue Gegenteil. Und Ich hatte jetzt immer eher so das Gefühl, dass die Leute in der Freikirche deutlich verständnisvoller damit umgehen, dass Leute sehr unterschiedliche Meinungen haben und auch offen sind, die zu diskutieren, auch wenn sie fürs erste Mal ein bisschen abschreckender klingen. Ich denke jetzt eigentlich nicht, dass die Überzahl an Menschen in der Freikirche Sex vor der Ehe zum Beispiel verurteilen oder homophob sind. Ich muss sagen, ich kenne auch sehr viele Homosexuelle aus meiner Kirchengemeinschaft und das war eigentlich nie ein Problem für irgendjemanden da. Glaube an den Teufel würde ich jetzt auch nicht so sagen. Dahingehend, dass zumindest bei mir in der Freikirche eigentlich nie über den Teufel gesprochen wird, weil ich denke mal, das ist eine sehr katholische Ansicht noch der Dinge, dass man eben sagt, okay, es gibt Gott und den Teufel und die kämpfen gegeneinander. Das ist jetzt eigentlich bei uns nicht so die Vorstellung. Aber wie gesagt, da gibt es bestimmt auch einzelne Leute, die genau das denken und eben in die Freikirche gehen. Im Gottesdienst wird es aber eigentlich nicht so ablaufen, würde ich sagen.
Du darfst gern die allerletzte Karte aufdecken.
Freikirche bezeichnete ursprünglich eine evangelische Kirche, die im Gegensatz zu einer Staatskirche vom Staat unabhängig war. Infolge der mittlerweile in Europa überwiegend vollzogenen Trennung von Religion und Staat lässt sich die Wortbedeutung nicht mehr eindeutig fassen. Ja, okay, das denke ich ist jetzt so die sachlichste von den drei Aussagen. Würde ich zustimmen auf jeden Fall. Man kann nicht mehr so ganz genau sagen, was jetzt eine Freikirche ist und was eine Staatskirche. Naja, es ist eben so, dass in meinem Verständnis jetzt Freikirche sich nicht mal unbedingt an evangelisch oder katholisch richten muss und dahingehend eben einen großen Unterschied darstellt zu jetzt staatlichen Kirchen, die eben da schon sehr klar eben untergeordnet sind. Ja, es ist auch irgendwie ein bisschen dieses, dass es keine bestimmten Rituale gibt mehr, die dazugehören. Es gibt keine zwingende Konfirmation oder Kommunion oder so, wenn man in der Freikirche ist. Man kann sich taufen lassen, aber auch das findet jetzt nicht unbedingt so statt, wie man das jetzt aus den staatlichen Kirchen unbedingt kennt. Also ich habe mich taufen lassen 2019, ist jetzt 2,5 Jahre her ungefähr. Und das fand eben auch in dem Nachtclub statt, in einem Swimmingpool. Deswegen ja, das sind so die Normen ein bisschen durchbrochen. Deswegen denke ich mal, so richtig klar lässt sich das tatsächlich nicht sagen. Also da würde ich eigentlich der Aussage hier jetzt zustimmen, ja.
Du hast jetzt schon mit der Taufe so eine, ich nenne es mal, eigene Tradition angesprochen. Kannst du noch mehr Traditionen oder Bräuche nennen, die in deiner Freikirche ganz geläufig sind und vielleicht woanders nicht?
Ja, also vielleicht ist es schon ein bisschen angeklungen, dass die Freikirche, in der ich bin, nicht so traditionell ist, sondern eher modern ausgestattet. Wir haben eine Liveband, die eben verschiedene Songs spielt, immer am Anfang und am Ende des Gottesdienstes. Ich denke mal, was da noch besonders ist, dass wir eben oft mit PowerPoints und Beamern arbeiten. Also es gibt jetzt nicht unbedingt so diese Art Technik in der Kirche, würde ich jetzt mal schätzen, zum Beispiel jetzt in der Stephanskirche oder so, kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich da mit dem Laptop hinstellt und dem DJ-Pult und dann mal kurz hier die Band laut spielen lässt. Aber bei uns ist es eben schon so, es ist relativ normal, dass eben englische Lieder gesungen werden, auch nicht unbedingt immer glaubensbezogene Texte, sondern auch einfach zu verschiedensten Gefühlen, je nachdem, worum es eben an dem Tag geht und dass dann eben die Songtexte an die Wand geworfen werden und projiziert werden, damit alle mitsingen könnten, was jetzt gut aufgrund der Pandemie schon sehr eingeschränkt wurde, aber naja, also normalerweise geht man eben davon aus, dass die Leute dann mitsingen und dass es eben keine Gesangsbücher gibt oder so, wie es jetzt vielleicht in der Kirche traditionell wäre. Ansonsten, ja, unser Pastor arbeitet zurzeit sehr gerne mit Zeichnungen, das heißt, er hat quasi so eine Tafel und malt immer so verschiedenste Figürchen da drauf, je nachdem, was er für eine Geschichte erzählen will. Wo ich mir denke, okay, der Pastor in der evangelischen oder, naja, keine Ahnung, Gemeinde würde jetzt nicht unbedingt hier mit so einem Filzstift anfangen, so Bilder zu malen dazu, was er für eine Predigt hält. Was noch anders ist, ich meine, habe ich ja vorhin angesprochen, dass es eben bestimmte Traditionen im Gottesdienst gibt, jetzt schwerwiegend, glaube ich, in der katholischen Gemeinde, dass man eben zu bestimmten Zeitpunkten aufsteht und Dinge rezitiert. Das gibt es bei uns eigentlich überhaupt nicht, weil man, wie gesagt, davon ausgeht, dass die Leute sich nicht auskennen, die kommen. Und deswegen wird eigentlich alles angeleitet, dass man nicht automatisch irgendwelche Dinge aus Routine macht, die die Leute nur wissen, wenn sie halt schon länger kommen. Ja, es gibt immer so ein Plenum, das wird quasi am Anfang vorgestellt. Wir haben so eine Art Moderator, der vor dem Gottesdienst immer kommt, sagt so, hey, ich bin der und der, ich bin die und die. Und quasi vorstellt, was jetzt der Plan ist. Ansonsten, oft gehen Leute essen zusammen nach dem Gottesdienst. Wir haben auch so eine kleine Kaffeebar, wo man dann eben, ja, keine Ahnung, sich nach dem Gottesdienst noch hinsetzen kann und ein bisschen Kaffee trinken zusammen und so quatscht. Das, denke ich mal, ist möglich dadurch, dass nicht so viele Leute immer kommen. Also wir sind vielleicht so 100 bis 150 Menschen in einem Gottesdienst, höchstens. Wenn jetzt man davon ausgeht, dass ja, Corona nicht wäre. Also ich denke mal, durch die Abstandsregelung ist es jetzt schon recht schwierig, weil wir einen sehr begrenzten Raum haben, kommen dann schon deutlich weniger Leute.
Seit wann bist du dann in deiner Freikirche Mitglied?
Also ich denke so offiziell, dass ich persönlich auch Mitglied bin, seit ich 16 bin ungefähr. Davor war ich halt mit meinen Eltern da. Ich bin quasi von Kind auf da groß geworden. Es gab auch immer so ein Kinderabenteuer-Plenum für so die Kids, die halt dann betreut werden von ein, zwei Leuten, die sich da freiwillig melden. Da gab es immer so eine Spielecke. Damals waren wir noch im Kino. Und die Kinder konnten dann quasi in einem separaten Kinosaal auch Gottesdienst machen, in gewisser Weise dann hauptsächlich Filmchen geguckt und sowas. Ist natürlich im Kinosaal auch sehr cool dann. Und das habe ich quasi seit ich klein war schon immer gemacht. Da war ich auch sehr regelmäßig dann da. Nach einer Weile war es eben meinen Eltern nicht mehr ganz so wichtig, dass immer alle mitkommen. Dann gab es eine Zeit, wo ich nicht mehr so oft hingegangen bin, einfach weil ich es nicht mehr musste so. Und quasi allein zu Hause bleiben war ja auch schon ganz cool. Aber dann, als ich mich dann persönlich mehr mit dem Glauben beschäftigt habe und auch hinterfragt habe, womit ich quasi groß geworden bin, habe ich mich dann selbst auch entschieden, wieder hinzugehen. Jetzt im Moment, ja, es ist zeitmäßig auch nicht ganz so regelmäßig, muss ich ehrlich sagen. Aber den Gottesdienst gibt es bei uns auch immer online, also können wir auf YouTube quasi alle nachgucken. Oder die Leute, die eben jetzt nicht unbedingt hier dreifach geimpft sind oder sich immer testen lassen wollen, bevor sie hingehen können, einfach online live den Unterricht miterleben oder eben nachschauen, wenn ihnen die Zeit nicht passt. Und ja, seit ich denke 16 oder 15 bin, wo ich dann auch getauft wurde, bin ich selber Mitglied in der Kirche geworden, ja.
Wie aktiv bist du in deiner Kirchengemeinde? Also abgesehen jetzt von den Gottesdienstbesuchen, übernimmst du da irgendwelche Funktionen, welche Aufgaben?
Zurzeit nicht mehr. Ich habe vor ein paar Jahren eben auch regelmäßig in der Band mitgespielt. Das habe ich zusammen mit meinem Vater und noch zwei, drei anderen Leuten, je nachdem, wer mal Zeit hatte, quasi gemacht, habe ich dann Keyboard und Gesang übernommen. Das hat dann aber zeittechnisch mit dem Abitur nicht mehr ganz so gut funktioniert und dann habe ich auch aufgehört. Das heißt, inzwischen bin ich eigentlich ein bisschen so ein passiver Miterleber, was aber auch daran liegt, dass ich nicht der allergrößte Fan bin von so diesen Zugehörigkeitsding. Also ich muss nicht unbedingt zu dieser Gemeinschaft so stark dazugehören, sondern für mich ist das so eine persönliche Sache und ja, das heißt, wenn ich mich so danach fühle, auch mit Leuten in Kontakt zu treten und zu diskutieren über Dinge, dann gehe ich gerne hin. Aber oft kommt es auch vor, dass ich einfach das nur für mich haben möchte und dann schaue ich halt den Gottesdienst vielleicht nach zu Hause dann und beschäftige mich privat damit. So.
Du hast jetzt schon angesprochen, dass da in deiner Freikirche viel die Mitglieder auch wechseln, dass es ein ziemlich frei gestaltet ist. Kennst du trotzdem, oder gibt es sowas? Gibt es sowas wie einen Strukturaufbau bei euch in der Freikirche? Oder wie ist das organisiert? Weißt du das?
Ja, also es gibt schon Leute, die einfach immer dabei sind und auch viel organisieren. Wir haben, glaube ich, inzwischen drei Pastoren, die sich abwechseln mit den Gottesdiensten. Dann gibt es, wie gesagt, die Leute, die das Plenum gestalten, die moderieren. Das sind eigentlich auch immer die gleichen drei bis fünf Menschen, würde ich mal sagen. Dann gibt es die Leute vom Technikteam, die eben immer bei der Musik mitmachen. Es gibt ein paar Bands, die immer fest zusammen sind und die sich dann eben abwechseln. Ich denke mal, alle 4 Wochen ungefähr kommt die eine Band dann dran, weil es zeitlich so am besten hinhaut für die meisten Leute. Es gibt so eine Art Plenumsberatung auch, wo Leute abstimmen können, wer sie vertritt. Aber prinzipiell ist es alles so geregelt, dass man, egal wer man quasi ist, zu den Leuten hingehen kann, wenn man irgendwelche Anregungen hat. Das Ganze kann dann in der Mitgliederversammlung abgestimmt werden. Da gibt es auch Vorsitzende, die sich eben darum kümmern, dass irgendwie jedes Jahr eine Mitgliederversammlung stattfindet, wo dann Sachen besprochen werden, wie zum Beispiel, als wir umgezogen sind aus dem Kino. Da musste dann eben sehr viel Organisatorisches geregelt werden. Da gibt es dann Leute, die sich freiwillig melden. Ja, aber prinzipiell kann jeder eigentlich hingehen, sich da regen und sagen, hey, ich hätte die und die Vorschläge und an wen könnte ich mich denn wenden? Und dann, je nachdem, wer Zeit und Lust hat, kann man sich da eigentlich ganz gut zusammentun.
Das heißt, dass der Alltag in deiner Freikirche sich ja schon ziemlich von dem in einer Volkskirche unterscheidet. Und du hast ja auch schon am Anfang, als du die Karten vorgelegt hast, Unterschiede genannt. Es gibt unterschiedliche Bräuche, Traditionen. Aber wenn man das jetzt mal anfängt zu werten, kannst du sagen, was so die Vorteile von der Freikirche sind?
Ja, also zum Beispiel jetzt bei diesen einen Satz, den ich da vorhin vorgelesen habe, war ich schon sehr überrascht, weil ich persönlich sagen muss, ich von dem, wie ich aufgewachsen bin, habe ich die katholische Kirche als viel ausgrenzender erlebt als jetzt meine Freikirche oder auch im Vergleich zur evangelischen Kirche. Ich weiß nicht genau, ob das so, keine Ahnung, faktisch belegbar ist. Nur ich als Kind habe mich immer eher ausgeschlossen gefühlt in einem katholischen Gottesdienst, einfach dadurch, dass ich bestimmte Sachen nicht wusste, wie Dinge ablaufen und einfach das Gefühl, im Gottesdienst zu sitzen und alle stehen auf und wissen, was sie sagen müssen, aber ich habe keine Ahnung, war sehr ausgrenzend für mich. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Mitglieder in der Kirche eine sehr große Gemeinschaft darstellt, dass sie einfach bestimmte Rituale haben, die alle kennen. Und das ist bestimmt auch gut für die Menschen, dass sie sich dazugehörig fühlen können. Andererseits ist es eben gleichzeitig ausgrenzend für alle Leute, die diese Sachen nicht wissen und nicht haben, weil man reinkommt und man merkt sofort, okay, ihr alle habt diese eine Gemeinschaft und ich weiß es nicht, ich gehöre noch nicht dazu. Und wenn ich dazugehören will, dann muss ich bestimmte Dinge lernen oder so. Und das ist einfach was in der Freikirche nicht vorkommt. Du kannst da einfach vorbeischneiden, du musst dich nicht vorher anmelden. Wenn du zufällig vorbeikommst und siehst, oh, da ist ein Gottesdienst, ja, komm rein, kein Problem. So, die Leute werden dich begrüßen und einfach dich so ein bisschen mitnehmen. Wie gesagt, wir haben Moderatoren, die immer ansagen, was jetzt als nächstes kommt. Oder selbst wenn der Gottesdienst genauso abläuft wie immer und überhaupt keine Besonderheit hat, wird es nochmal kurz einfach zusammengefasst. Vor jeder Predigt stellt sich der Pastor vor, einfach mit Namen und was er so macht. Egal, ob jetzt immer die gleichen Leute da sind oder nicht. Das ist eine 30-Sekunden-Aufwandssache für die paar Leute, die eben neu dazukommen. Und auch so Teilzeit Gottesdienstgänger, würde ich mal sagen. Man muss auch nicht jede Woche kommen und es wird nicht kommentiert, ob man da war oder nicht.
Gibt es aber auf der anderen Seite auch Nachteile?
Also ich denke mal, wenn man auf der Suche ist nach irgendwie einer großen Gemeinschaft, wo man sich wirklich integrieren kann, wo es feste Strukturen gibt und wo man auch immer die gleichen Gesichter wieder sieht, wenn man dieses Zugehörigkeitsgefühl eben braucht, dass man sagt, ich möchte in einer Gemeinschaft sein, die auch selbe Interessen vertreten und immer für die gleichen Dinge einstehen, dann schätze ich mal, in einer Freikirche, zumindest so wie ich es erlebe, ist man dann nicht ganz so gut aufgehoben, weil es eben diese ständigen Veränderungen gibt, weil man sich auch jetzt in der Gemeinde nicht so viel engagieren kann, weil man eben keine sehr politischen Strukturen hat oder sowas, wenn man jetzt sich anschaut, dass die katholische Kirche eben auch mit den Kindergärten in Verbindung steht etc., viele Sachen organisiert, da kann man sich da besser integrieren als in der Freikirche, wo man nicht so ganz den Anschluss hat.
Aber so wie ich das raushöre, geht es ja bei beiden irgendwo auch um unterschiedliche Arten von Gemeinschaft. Und gerade diese Gemeinschaft suchen ja viele Gläubige in den Kirchen. Wie nimmst du das wahr? wie viele aus deinem Umfeld sind Teil dieser Freikirche? Ist es so, hast du da deine Freunde kennengelernt? Wie ist deine Familie damit in Verbundenheit?
Also ich würde sagen, meine Eltern haben schon sehr viele, auch Leute, von denen ich sagen würde, die sind befreundet so in der Freikirche. Auch natürlich durch Organisatorisches, also zum Beispiel mein Vater, der halt in der Band spielt, der hat halt seine Bandkollegen, mit denen ist er sehr eng, die haben Bandproben dann 2-3 Mal die Woche, wenn sie dran sind. Und ja, da trifft man sich dann auch gerne mal einfach so am Wochenende oder eben geht essen nach dem Gottesdienst zusammen. Da gibt es schon eben diese Beziehung, die man aufbauen kann zu den Leuten, die auch wirklich regelmäßig kommen. Die Kirche ist auch relativ jung, in die ich gehe. Das heißt, die Leute jetzt im Alter meiner Eltern ungefähr kennen sich noch von der Gründung. Da gibt es eben dieselben Gesichter, die man einfach immer trifft. Ich habe jetzt nicht so viele Leute da kennengelernt, eben hauptsächlich durch meine Eltern, die Freunde haben, die auch Kinder haben, die in meinem Alter sind, wo man sich dann zufällig halt sieht und Hallo sagt, aber wir sind nicht wirklich befreundet, würde ich sagen. Das ist aber für mich persönlich überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ich bin nicht so der Mensch, der so diese Mega-Gemeinschaft braucht. Und wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann auch eher einfach für mich, um da zu sein, als dafür jetzt so viele Leute zu treffen und quasi so ein soziales Event so zu haben. Ich denke mal, man kann schon ganz gut auch Kontakte knüpfen im Teenageralter, weil es eben Kurse gibt, die so ähnlich wie die Konfirmation ablaufen, wo man sich in Bibelkreisen oder sowas auch engagieren kann, ob man eben in Gruppen möchte oder nicht. Da gibt es so eine Art City Church Lounge von uns in der Gerberstraße. Das ist so ein, ja, wie so ein Gemeinschaftszentrum einfach, wo man hingehen kann, wo oft Versammlungen stattfinden, jetzt in kleineren Gruppen. Also ich denke mal, man kann schon die unterschiedlichsten Leute auch kennenlernen, auch für eine längere Zeit mit denen in Kontakt bleiben. Aber wenn man das eben nicht möchte, dann ist das auch überhaupt kein Problem für die Leute. Man kann quasi so ein, ja, Gelegenheitsbesucher sein von diesen Gottesdiensten, so wie ich das jetzt zurzeit immer viel mache, weil ja, das für mich persönlich einfach auch besser mit meinem Glauben zusammenpasst.
Am Anfang hast du dich vorgestellt mit deinem Alter und hast gesagt, dass du angehende Jurastudentin in Frankfurt bist. Das heißt, du ziehst demnächst um. Du gehst also quasi weg von Würzburg und damit ja auch irgendwie weg von deiner Freikirche und weg von den Leuten da. Wo siehst du dich in der Zukunft in Bezug zu deiner Freikirche? Hast du vor, zurückzukommen? Hast du vor, dir eine neue zu suchen? Wie planst du das?
Ja, ich muss sagen, ich habe mir noch nicht so viel Gedanken gemacht, was ich für einen Anschluss in Frankfurt finde, was jetzt die Kirche angeht. Ich denke, dadurch, dass eben die meisten Sachen jetzt auch online verfügbar sind, ist es für mich nicht allzu schwierig, trotzdem die Gottesdienste mitzuerleben, auch wenn ich nicht vor Ort sein kann. Ich gehe davon aus, dass wenn ich an den Wochenenden vielleicht mal zurückkomme, dass ich trotzdem mal eben in den Gottesdienst komme, weil das, wie gesagt, auch kein Problem ist für die Leute, wenn man nach 6 Monaten da wieder auftaucht, dann sehen die trotzdem so, oh hey, du warst doch die. Und so, ja klar, kein Problem. Das ist überhaupt nicht hinterfragt. Ich weiß nicht genau, ob ich quasi parallel in Frankfurt noch eine andere Gemeinde finden will, ehrlich gesagt, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich das wirklich so regelmäßig machen kann, dass ich in den Gottesdienst gehe oder ob ich das auch will, weil, wie gesagt, für mich der Glaube was sehr Persönliches und Privates ist, wo ich auch nicht so oft wirklich in Diskussionen trete mit anderen Leuten. Ich glaube, auch wir haben noch nie so richtig über Glauben gesprochen. Und ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das eine Zukunft hat tatsächlich.
Das heißt aber, dass du auch ganz allgemein über diese Frage, in welchem Bezug stehe ich zur Kirche, dir Gedanken machst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe mich mit meinem Glauben halt so ein bisschen in einer Position, in der ich mir vorstellen kann, dass viele Leute nicht so begeistert sind davon. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr ich ins Detail gehen soll dahingehend, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute eben das unverständlich finden, wie ich meinen Glauben auslebe, eben dadurch, dass ich nicht allzu aktiv bin mit meinem Glauben. Ich bin sehr da zurückgezogen und ich lebe den nicht so ganz so kirchlich aus, würde ich sagen. Ich bin auch nicht so der größte Bibelfan, muss ich sagen. Viele Sachen, also im Alten Testament zum Beispiel haben mich gar nicht angesprochen, auch weil ich mich nicht so ganz identifizieren kann mit den meisten Geschichten und weil mir eben immer so ein bisschen im Hinterkopf bleibt, dass Sachen halt von Menschen geschrieben sind. Und ich weiß, dass viele Leute glauben, so ja, dass das so eingeflößtes Wort Gottes ist, aber das kann ich nicht so ganz vertreten, muss ich sagen. Und deswegen gibt es da oft Meinungsverschiedenheiten, würde ich mal sagen. Und dahingehend weiß ich nicht so genau, ob das jetzt vielen Leuten auch recht ist, dass ich dann trotzdem Teil der Kirchengemeinde bin, wenn ich so andere Meinungen habe zu vielen Dingen, zu auch halt grundsätzlichen Dingen. Und ja, für mich ist das dann irgendwie auch leichter, dem Konflikt ein bisschen aus dem Weg zu gehen, indem ich einfach meinen Glauben für mich behalte und so eine Privatsache daraus mache, weil ich auch nicht glaube für andere Leute oder für diese Kirchengemeinschaft, die existiert, sondern ich glaube als was sehr einfach für mich Sinnvolles gesehen habe, wo jetzt auch wahrscheinlich viele Leute sagen, das kann nicht sein, dass man so seinen Glauben auf die Art hinterfragt, ob das für das Leben Sinn ergibt oder nicht, aber ich habe das so entschieden, also ja.
Wenn du dann diesen Glauben vor allem für dich selber lebst, hat der Glaube trotzdem einen Platz, auch in Gesprächen und Diskussionen mit Freundinnen und Freunden, mit deinem Umfeld?
Selten, würde ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall nicht die, die das Thema anspricht. Ich denke mal, wenn Leute darüber reden wollen, bin ich auch bereit, meine Ansichten zu teilen. Aber ich bin da sehr vorsichtig, weil ich eben so ein bisschen das Gefühl habe, dass es nicht so viel Verständnis bekommen würde von den meisten Menschen, jetzt sowohl nichtgläubigen als auch gläubigen Menschen. Ich sehe mich bei beiden nicht so ganz und ich bin auch der Meinung, dass der Glaube was sehr Individuelles ist. Man kann überhaupt nicht auf so einen gemeinsamen Nenner kommen eigentlich, weshalb ich auch nicht so der größte Fan bin davon, wenn man so Religionsunterricht hat oder sowas und dann quasi Fakten dazu lernt, was man glauben soll und was nicht, weil ich eben denke, jeder entscheidet so selber ein bisschen, was er für ein Gottesbild haben will oder ob er überhaupt ein Gottesbild haben will. Und ich bin eigentlich okay mit so ziemlich allen Ansichten, außer sie gefährden andere Menschen, jetzt wenn man über Extremismus redet oder so. Ja, ich denke mal, ich kann schon darüber sprechen, aber ich bin jetzt nicht so der größte Vertreter davon, dass man immer alles ausdiskutieren muss und da auch Leute überzeugen muss. Ich sehe überhaupt keinen Drang von mir aus, da Leuten meine Glaubensweise aufzuzwingen, weil ich eben der Meinung bin, dass jeder es für sich selber herausfinden sollte und auch entscheiden muss.
Kannst du dann ganz persönlich sagen, ob du das Gefühl hast, dass sich dein Glaube auch irgendwo verändert hat über die letzten Jahre?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ja eher davon abgegrenzt in, sagen wir mal, jungen Teenagern, wie eben auch vorhin erwähnt. Als Kind bin ich quasi immer regelmäßig in den Gottesdienst gegangen, weil meine Eltern eben dort waren. Ich habe da nicht wirklich sonderlich drüber nachgedacht und sobald ich das dann halt von der Familie aus nicht mehr machen sollte, so dass es irgendwie keine Regelmäßigkeit mehr gab, habe ich mich auch nicht mehr damit beschäftigt. Aber das Ganze kam dann so nach einer Weile wieder so ein bisschen auf. Ich habe einfach sehr viel darüber nachgedacht, was ich für ein Weltbild habe. Und also, das war jetzt auch nicht so die mega glückliche Motivation, würde ich sagen. Es war eben so, dass ich mir sehr viele grundsätzliche Fragen stellen musste. Und darunter war eben auch die Frage, ob irgendwie so Leben an sich für mich einen Sinn hat oder es eine tiefere Bedeutung gibt davon. Und da denke ich mal, ist die Glaubensfrage sehr unumstritten mit verbunden auch. Für viele Menschen ist das ja auch ein tiefer Grund, eben zum Glauben sich zu wenden. Einfach, dass man sagt, man hat dieses größere Bild von Leben, diese Vorstellung, dass eben diese Welt nicht alles ist, was existiert und dass auch nicht alles einfach so aus Zufall so passiert ist, wie es eben jetzt passiert ist. Ich denke mal, es hat mir sehr geholfen zu überlegen, dass ich eigentlich in diesen ganzen Dingen relativ klein bin und trotzdem für mich die größte Bedeutung habe. Also wenn man das so sieht, man kann unglaublich viel, weiß nicht, Comfort bekommen von der Vorstellung, dass man selber unglaublich wenig zu verlieren hat, weil man einfach an etwas Größeres als sich selber glaubt und auch als die Menschen glaubt. Ich denke mal, das hat mir viel geholfen, einfach die Vorstellung, dass ich nicht die Verantwortung trage für alles, was halt so an schlechten Dingen passiert, auch in meinem Umfeld. Ich denke mal, so Verantwortung abzugeben, ist da schon sehr erleichternd für Menschen. Andererseits auch das Gefühl zu bekommen, man selber ist eine Person, die nicht willkürlich entstanden ist, sondern die auch irgendwie einen Wert hat und auch einen Sinn hat in diesem Leben und dass man auch einfach ganz egal, wie man jetzt in seinem Umfeld sich zurechtfindet, von jemandem einfach ja unumstritten und komplett ohne Bedingungen einfach geliebt wird. Und diese Vorstellung ist sehr heilsam, denke ich mal, für eine Menge Menschen. Und für mich natürlich auch. Und ich habe eben mir Gedanken gemacht, ob ich wirklich glaube oder ob ich einfach nur glauben möchte, so, wenn das Sinn ergibt. Und ich habe mich eben dazu entschieden, aus dem Wissen heraus, dass ich nicht wissen kann, dass ich lieber gläubig sein will und eben diese positiven Dinge aus dem Glauben in mein Leben übertrage und auch in mein Verhalten und mein Umgehen mit anderen Leuten, als dass ich quasi davon ausgehe, dass das alles hier sowieso keinen Sinn ergibt, weil das für mich sehr zerstörerisch wirkt und ich glaube auch für meine Psyche nicht besonders vorteilhaft wäre.
Du hast also ziemlich viel über die Glaubensfrage und über diese Sinnfrage nachgedacht. Und kannst du sagen, in welchen Bereichen deines Handelns und Denkens sich das so ganz konkret widerspiegelt, wo du sagst, so, seit ich da so drüber nachgedacht habe, denke ich da anders oder verhalte ich mich da anders?
Ja, also ich denke mal, ich war prinzipiell etwas hasserfüllt in der Vergangenheit. Ein sehr bitterer Mensch, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen mit sehr viel Druck aufgewachsen, den ich mir selber gemacht habe. Und durch diese Entscheidung zu dem Glauben und zu diesen Grundannahmen, dass man ja von Gott geschaffen, von Gott geliebt wird, habe ich dahingehend mein Verhalten mir selbst gegenüber sehr stark angepasst, einfach weil ich sehr selbstkritisch war und auch unglaublich selbstzerstörerisch unterwegs, sagen wir mal so, würde ich sagen, dass ich da eine Menge mehr Respekt einfach gewonnen habe für was ich für ein Wesen bin. Einfach, dass man sich selber betrachten kann als ein Kunstwerk, der ja von einer, keine Ahnung, höheren Instanz geschaffen oder was auch immer. Kann man ja denken, wie man will, aber ich habe einfach eine Menge Selbstrespekt gewonnen, dadurch, dass ich gedacht habe, wenn jeder Mensch diesen unglaublichen Wert hat, den ich Menschheit zusprechen möchte, dann gehöre ich da auch dazu und dann kann ich nicht mit mir so umgehen, wie ich eben mit mir umgegangen bin und gleichzeitig so tun, als hätte ich Respekt für die Schöpfung Gottes. Also das hat schon einen sehr großen Unterschied gemacht. Wie gesagt, ich habe mich dazu entschieden zu glauben und auch an die Dinge zu glauben, an die ich glauben will, einfach weil ich lieber dieses Weltbild habe als eben ein anderes. Ein Weltbild, wo irgendwie alles eher zufällig und ohne Sinn entstanden ist, weil das einfach für mich die sehr großes Leid bedeutet hätte. Und deswegen würde ich sagen, ich kann deutlich optimistischer in den Alltag starten, wenn ich dieses Weltbild habe, als wenn ich ein anderes gewählt hätte.
Kannst du sagen, wie stark dein Glaube ist?
Ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann mit anderen Leuten. Ich denke mal, ich bin mir selber noch nicht so ganz sicher, ob ich quasi geflohen bin in den Glauben vor sehr viel Zweifel. Oder ob ich wirklich aus einer Überzeugung raussprechen kann. Ich denke aber auch, dass das eine Sache ist, die niemand für sich selber wirklich beantworten kann, weil man jetzt rein psychologisch betrachtet sich selber nicht so genau definieren kann, wie man vielleicht gerne wollen würde. Aber ich denke, dass die Art, wie der Glaube oder die Entscheidung zum Glauben mich verändert hat, schon sehr ausschlaggebend für mich war in der Zeit und dass ich jetzt auch ein sehr verändertes Leben führen kann durch diese Entscheidung. Deswegen würde ich schon sagen, dass für mich persönlich das eine relativ starke Veränderung war und ja, von daher würde ich sagen, dass ich schon einen starken Glauben habe für mich persönlich.
Du hast vorhin, als wir über die Freikirche und Volkskirche geredet haben, hast du gemeint, dass du sehr ungern oder eher ungern mit Menschen so über deinen Glauben diskutierst und streitest. Aber diesen ganz persönlichen Eindruck, den du uns jetzt von deinem Glauben gegeben hast, würdest du den gern mit anderen Menschen teilen oder hast du das schon gemacht?
Also ich denke, diese Einstellung, dass eben Dinge nicht sinnlos sind oder dass jeder Tag irgendwie einen Wert haben kann, das würde ich gerne mehreren Leuten mitgeben, einfach weil ich das Gefühl habe, dass heutzutage sehr viele Menschen Hoffnung verlieren und auch durch so viel Verbindung in alle Welt und die ganze Zeit neue Informationen, die einen erreichen, dass man ein bisschen sich verloren fühlen kann und nicht so genau weiß, was irgendwie richtig ist und was nicht, würde ich gerne Leuten quasi teilen, zu sagen, hey, du hast deinen eigenen Weg, du hast dein eigenes Leben, erstmal komplett unabhängig davon, was andere Leute machen oder dir sagen oder dir ja vielleicht auch aufzwingen wollen, jetzt wenn man in Familien zum Beispiel so eine Art, schwierige Situation hat mit den Eltern oder so, dass man auch sagen kann, nein, ich stehe für mich alleine und ich habe eine eigene Werte, Überzeugung, die ich ausleben will und dass man die nicht unbedingt in Verbindung mit dem Glauben ausleben muss, aber einfach allein rein psychisch jetzt betrachtet, dass man sagt, okay, ich habe für mich selber einen unglaublichen Wert, ich bin das Zentrum meines Universums, so. Und dass man so auch leben darf, dass man für sich eben besonders wichtig ist. Das sind Dinge, die halt viele Leute verlernt haben, schätze ich mal. Einfach dadurch, dass man dauerhaft verglichen wird mit anderen Leuten, dass man immer in Kontakt steht mit unglaublich vielen Menschen in der Welt, die vielleicht irgendwas besser können als man selber oder irgendwas besser gemacht haben in ihrem Leben, irgendwas erreicht haben, was man selber nicht erreichen kann. Oder dass man auch gesagt bekommt, dass diese Welt die ganze Zeit kaputt geht. Es ist dauerhaft davon die Rede, dass eben es immer schlimmer wird und hier ist ein Krieg ausgebrochen und da ist der Klimawandel und dass man die ganze Zeit die Welt retten muss als junger Mensch, der eigentlich ja für sich selber noch überhaupt nichts erlebt hat, ist eine unglaubliche Belastung und da würde ich einfach gerne Leuten mitgeben, hey, du machst erstmal für dich dein Ding und wenn du dabei anderen Leuten helfen kannst, super, aber es hat alles keinen Sinn, wenn du dich selber kaputt machst auf dem Weg, um anderen zu helfen. Das funktioniert einfach nicht. Und ich denke mal, wenn jeder Mensch sich wirklich um sich selber kümmern könnte, wäre sich um jeden gekümmert.
Kannst du dir vorstellen, oder hast du vielleicht sogar eine konkrete Vorstellung, wie man diesen Spagat hinbekommt? Wie schafft man es, Menschen auf der einen Seite ganz frei ihren Glauben und auch ihr Denken leben zu lassen und gleichzeitig ihnen halt doch Dinge auf den Weg zu geben, die du jetzt zum Beispiel genannt hast?
Ich glaube, es ist unglaublich schwierig, Leuten Überzeugungen mitzugeben, ohne sie vollzureden und ohne ihnen quasi das Gefühl zu geben, dass sie jetzt irgendwie eine gewisse Denkensweise gezwungen werden oder so. Vor allem eben jetzt, wo man sagt, man bekommt von allen Seiten gesagt, wie man zu leben hat. Ob das jetzt da eine Ernährungsfrage ist oder rein mentale Einstellungen, man bekommt von allen Seiten irgendwie neue Informationen darüber, wie der richtige Lifestyle auszusehen hat, dass man irgendwie gar nicht mehr so richtig weiß, was für einen selber überhaupt wichtig wäre und was man davon selber möchte. Ich denke mal, es ist am besten erstmal die Nachricht zu verbreiten, dass prinzipiell jeder Mensch mal okay ist, so wie er ist. Und wenn man sich selbst nicht wohlfühlt, dann kann man gerne versuchen, Sachen zu ändern, was jetzt Angewohnheiten angeht oder so. Ich bin auch der Meinung, dass man auch Persönlichkeitseigenschaften auch sehr gut eigentlich verändern kann, wenn man das will. Ich wehre mich immer sehr stark dagegen, so ich bin halt so oder ich mache das halt so, ich kann das nicht anders. Solche Dinge finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, das Gehirn ist so wandelbar und kann so viel lernen. Ich denke nicht, dass man sich hinter solchen Dingen noch weiter verstecken kann, ehrlich gesagt. Aber trotzdem will ich nicht, dass Menschen denken, sie müssten das. Und wenn man sich selber wohlfühlt, so wie man ist, dann ist das erstmal eine sehr gute Sache. Und das, finde ich, sollte man noch weiter rausbringen, dass man weniger diesen Optimierungsdrang abgibt an Jugendliche, eben ihnen sagt, so wie man optimal lernen kann und optimal beste Noten schreiben kann und wie man optimal Beziehungen mit den Geschwistern haben soll und wie man seinen Eltern irgendwas bringt, sondern dass man erstmal den Leuten mitteilt, dass sie vollkommen in Ordnung sind mit allem, was sie erstmal mitbringen. Das, denke ich, wäre so das Wichtigste. Und mit dieser Message denke ich auch, dass man den Leuten, die das erreicht, nicht das Gefühl gibt, dass sie jetzt irgendwie gebrainwashed werden in irgendwas. Und dass sie das vielleicht auch sensibler macht für zukünftige Nachrichten, die man eben Leuten mitgeben möchte, weil sie aus dieser Grundstellung heraus eben kommen, dass man selber erstmal zufrieden ist mit sich. Und ich denke mal, diesen Status zu erreichen, ist ein sehr wichtiger erster Schritt, auf den ich mich wieder fokussieren wollen würde.
Zum Schluss darfst du dir jetzt ein sogenanntes 11. Gebot überlegen. Das heißt, ein Appell, ein Wunsch, ein Impuls, wie du willst, ein paar Worte lang und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer formulieren.
Da hätte ich mich vielleicht auch drauf vorbereiten sollen. Ja, also ich denke mal, was jetzt relativ klar schon rausgekommen ist, ist, dass ich kein Fan von Regeln bin, wie man sein Leben zu leben hat. Deshalb würde ich gerne was formulieren, was nicht den Leuten das Gefühl gibt, dass sie jetzt eine neue Richtlinie haben, an die sie sich halten müssen. Ich würde viel eher gerne was in die Richtung sagen, dass man sich selbst finden kann, wenn man danach sucht, ohne dass andere Leute einen da beeinflussen müssen. Und dass man sich selbst dann, wenn man sich einigermaßen gefunden hat, dann auch treu bleiben sollte in dem, wie man sein Leben lebt. Und dass man eben auch in dieser Selbstüberzeugung anderen Leuten die Freiheit gibt, ihre eigene Selbstüberzeugung zu haben und die auch so zu leben, wie sie das wollen.
Liebe Christina, vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. Und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe natürlich, dass ihr bei dem Gespräch genauso viel Spaß hattet wie ich. Das war das 11. Gebot, ein Podcast von fabriservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr über uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram, @11thesgebot. Oder schreibt uns bei Kritik, Fragen und Anregungen eine Mail an podcast@fabriservice.de. Und damit tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ciao, ciao.